Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute begrüße ich Michael Ganeur. Michael arbeitet als Moderator bei Sky Sport in Österreich. In der Folge erfahrt ihr unter anderem, welche Sportart Michael besonders begeistert und wie er in seinen Beruf gekommen ist. Außerdem sprechen wir über seine besonderen Highlights und Stadionerlebnisse und er spricht über seine drei Regeln, die er für jedes Interview beachtet. Das und noch viel mehr gibt es in der neuesten Folge Sportfreunde. Viel Spaß beim Reinhören. Zur Info, die Folge mit Michael Ganeur habe ich im August 2025 aufgenommen.
Sportfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, hallo Michael. Schön, dass du hier bist bei Sportfreunde, hier mit dabei bist. Freut mich sehr. Herzlich willkommen bei Sportfreunde.
Servus, hallo.
Du bist bei Sky Austria Sport, Sky Sport Austria Surum, Moderator, Kommentator, Basketball, Tennis, Fußball, also breit aufgestellt. Wie bist du dazu gekommen? Warum ausgerechnet dieser Sportkommentator, Moderatorweg?
Ja, angefangen hat es natürlich mit den Überlegungen, was macht man mal mit dem Leben in der Schule. Und das war natürlich der Bubentraum, das irgendwann einmal auszuleben. Und ich habe selber Basketball gespielt, sozusagen etwas höher, sage ich mal, aber am Versuch, dort Profi zu werden, was dann nicht funktioniert hat. Aber Sky hat ja Basketball übertragen, die österreichische Bundesliga damals. Und ich habe quasi beim Bundesliga-Team Wels sozusagen im Farmteam gespielt, quasi im Unter-22-Team und hatte so natürlich öfters natürlich auch Sky vor der Nase. Und habe dann über Facebook eigentlich durch den damaligen Kommentator, dem Erich Auer, gesehen, dass der da sehr aktiv ist und sehr viel kommentiert bei verschiedensten Spielern oder in der Szene. Die Basketballszene in Österreich ist jetzt nicht so groß. Und dem habe ich dann quasi, wie ich die Matura gemacht habe und dann im Zivildienst war, diesen 9 Monaten, habe ich dem einfach einmal blind angeschrieben mit den Gedanken, mehr wie Nein sagen kann er eh nicht. Und habe einfach einmal mich vorgestellt, eben auch den Basketball-Background und gefragt, ob es bei Sky Möglichkeiten eines Praktikums gibt. Und er hat mich dann weitervermittelt. Dann habe ich ein Gespräch einmal gehabt in der Redaktion mit dem Redaktionsleiter damals. Und dann wurde mal ein Praktikum für 3 Monate vereinbart und das hat sich dann ausgedehnt. Und ja, mittlerweile, 12 Jahre später, sitzen wir zwei da und reden über Sky. Mittlerweile leider übertragen wir Basketball leider nicht mehr. Wir sind jetzt eigentlich nur mehr auf Fußball sozusagen und da dafür aber alles, was natürlich auch richtig cool ist mit österreichischer Liga, Champions League, Europa League, Conference League. Sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt und auch voll ausgelastet.
Und dann bist du sozusagen vom Basketball dann in den Fußball gewechselt, weil ihr beim Basketball nicht mehr berichtet habt?
Nein, eigentlich auch nicht. Also ich hatte das Praktikum sozusagen generell in der Redaktion, ja, und da war sozusagen die klassischen Praktikantentätigkeiten. Also da war man ganz weit weg von einem Interview führen oder von sonstigen Tätigkeiten. Also wir waren da eher bei Archivschlichten und Archiv aufräumen und maximal vielleicht einmal bei einem Dreh mit sein und zuschauen, ja. Also damals das Glück war, dass Sky Sport News, der natürlich in Deutschland der Sender bekannt ist, angefangen hat, zu der Zeit in Österreich eine kleine Redaktion aufzubauen, um auch kleinere Berichte sozusagen in Österreich zu bringen. Und dort waren dann natürlich Leute gesucht und so war das eigentlich für mich super zum Reinschnuppern. Ja. Dort irgendwann einmal ist wer ausgefallen und dann war halt der Praktikant zufälligerweise in der Redaktion und okay, na, probier halt einmal. Ja, und dann hat sich das wer angehört und dann gesagt, okay, hey, gar nicht so schlecht, können wir noch einmal ein zweites Mal probieren. Und so ist das eigentlich über Sky Sport News irgendwie gelaufen. der Weg eigentlich bei Sky sozusagen auch auf damals, dass man wirklich im Live-Sport arbeitet vor der Kamera, das ist eigentlich, das war ein kann schon auch ein längerer sein, ja, sage ich mal so. Und da war Sky Sport News wirklich, wirklich eine super Spielwiese auch, ja, weil ja de facto dort haben wir ja Beiträge gedreht und Interviews, das heißt, da war jetzt nichts live, da hast du ausprobieren können und das war, im Endeffekt hast du da jeden Tag, warst einmal bei dem Fußballverein, einmal warst du dort beim Dominic Thiem, beim Tennis, am nächsten Tag warst du dort und du hast irrsinnig viele Leute kennengelernt und einfach in den verschiedensten Bereichen verschiedenste Interviews geführt und da hat man richtig viel lernen können. Und dann ist einmal der Sprung gekommen eben in den Live-Sport, wo man dann quasi, aber eben natürlich Basketball war dann natürlich meine Sportart, aber genauso habe ich angefangen dann eigentlich auch gleich beim Fußball, damals in der zweiten Liga, die wir damals noch übertragen haben. Genau, so ist dann der Singer weiter nach oben gegangen.
Österreichische zweite Liga dann.
Genau, die haben wir damals noch übertragen auch.
Was ist für dich, du hast jetzt gerade gesagt, du hast ganz viele Dinge machen dürfen, ausprobieren dürfen in der Zeit. Was ist für dich so hängen, was machst du am liebsten aus der Zeit ja, heute noch? Und was ist vielleicht etwas, wo du sagst, oh, wenn es sein muss, okay, aber eigentlich nicht mehr so kehrte?
Ja, es war damals halt wirklich, ich war Anfang 20, es war halt dann trotzdem einfach alles so neu und so aufregend, dort so hautnah dabei zu sein. Ja, entweder auch bei den Sportevents oder einfach auch bei den Trainings von den Sportlern. Ja.
Wie begrüßt du?
Genau, sei es was dann bist du einmal bei einem Skirennen auf einmal, ja. Und das ist halt trotzdem einfach war richtig, richtig aufregend und spannend, ja. War da einfach die verschiedensten Leute und mit verschiedenen Sachen ausprobiert, meinte ich, da geht es jetzt nicht nur um Interviews führen, sondern natürlich auch dann um Beiträge, Texten, vertonen. Und das war dann natürlich auch ein Hauptteil meiner Arbeit damals. Und muss jetzt ehrlicherweise gestehen, bin jetzt froh, dass das nicht mehr der Hauptteil meiner Arbeit ist. Ja, nicht. Ja, ich könnte nie, glaube ich, in einer Zeitung tätig sein, weil das Schreiben nicht so meins ist. Ich spreche lieber.
Lieber Audio statt Text.
Genau.
Was? Ja, also im Textbereich, also ich habe auch Erfahrung im Audio und im Text und Bereich gemacht in den letzten 20 Jahren. Es hat beides seinen Reiz, aber ich muss auch sagen, ja, also ich wäre dann eher so mehr der Texter, aber auch im Audiobereich gibt es viele coole Sachen, aber es gibt auch Sachen, wo du denkst, oh, das aufgenommen, Interview, das musst du jetzt noch schneiden und so weiter. Das, je nachdem ist es dann mühsam, je nachdem, wie spät es abends dann noch ist. Also ich kann mich erinnern, als ich beim Radio gearbeitet habe und ich dann an Events gegangen bin, an Konzerte oder so, dann bist du an diesem Konzert gewesen, hast noch Interviews mit den Umfragen gemacht mit den Gästen, Zuschauern und dann spät abends noch zurück in die Redaktion und das alles schneiden und bereitstellen für den nächsten Morgen. Also da gab es auch schönere Dinge. Aber es hat auch Spaß gemacht, auch wenn es spät abends war. Ja. Hattest du, als du da als 20-Jähriger quasi angefangen hast, dann sowas wie ein Mentor, jemand, der dich an die Hand genommen hat und so ein bisschen durch das Ganze durchgeführt hat?
Ja, schon. Also muss man schon sagen, den Redaktionsleitern bei Sky Sport News damals, die dann trotzdem einfach auch sagen, okay, mag das einmal, dann einmal auch sagen, okay, war in Ordnung, mach's ein zweites Mal. Also das sind natürlich dann auch, die dich dann immer rausschicken. Und im Live-Sport-Bereich waren es definitiv auch natürlich ein paar natürlich, ja, ich habe immer eine gute Beziehung gehabt zu dem Erich Auer, der Mütz ja damals mittlerweile nicht mehr bei uns. Glaube ich, ab 1. September, also in 3 Tagen dürfen wir ihn Pensionist nennen, der quasi da wirklich auch besondere Beziehung immer Mentor auch war, mit dem ich auch dann, wie ich wirklich fix im Leitsportbereich tätig war, auch wöchentlich so Feedback-Sessions gehabt habe, dem ich immer Videos gezeigt habe, die Interviews gezeigt habe, die Auftritte, der da super, super Feedback gegeben hat. Und im Basketballbereich was auf der Gerfried Kröll, auch ein lang gedienter Moderator, Kommentator, der da auch auf uns Junge immer gern geschaut hat. Und genau, so waren es genauso auch die Leute in der Fußballredaktion, die dann trotzdem einem Anfang 20-Jährigen oder Mitte 20-Jährigen dann die Chance geben, dort aufzutreten auf Sendung. Ja? Und das ist ja doch wirklich, wirklich ein Privileg und eine große Sache auch für mich gewesen, weil ich habe dadurch eben durch das Sportinteresse und vor allem auch durch Basketball einfach Sky immer wieder selbst verfolgt und geschaut und dann selbst einmal dort zu arbeiten, war dann doch richtig eine coole, große Sache, wenn dich dann auch diese Leute fördern, die du selbst am Schirm immer gesehen hast. Ja.
Mhm. Von einem Förderer ist es vielleicht ja nicht so weit weg zu einem oder Mentor zu einem Vorbild. Hattest du sowas auch in deinem Berufsfeld, dass du jemanden verfolgt hast, wo du gesagt hast, aus den Gründen mag ich den besonders gerne zuhören oder zu sehen oder der macht etwas besonders gut, was ich mir auch aneignen möchte auf meine eigene Weise?
Ja, aber da muss ich sagen, ich habe immer quasi geschaut, wie macht's der und es ist halt doch wichtig, nie zu kopieren. Aber von jedem kann man sich ein bisschen was mitnehmen, sage ich mal, oder ein bisschen was abschauen. Also wir haben dann doch früher bei Sky gehabt zum Beispiel, das war lange das Gesicht des Senders, den Thomas Bukeschitz, der einfach für einen unfassbar straighten, auch lockeren Moderationsstil gestanden ist, wo du sagst, okay, der ist einfach immer über den Dingen, den kann nichts aus der Ruhe bringen, der macht es mit einer so einer Souveränität. Das kann man mitnehmen. Dann hast du auf der anderen Seite gehabt, den ich auch sehr schätze, den Jörg Künge, der quasi extrem, jetzt schon altersmilde, entschuldige Jörg, falls du es irgendwie hören solltest, sehr provokant, aber vor allem sehr einfach auf eine andere Art und Weise Frage stellen. Mit Lockerheit, Spontanheit, also Spontanität und einfach auf einen Ort, die sonst keiner hat. Ja? Extrem kurze, prägnante Fragen, selbst nicht herumschwafeln, sondern es geht um den Gegenüber. Und das waren überall so Dinge, die du mitnehmen musst.
Und dir aufnehmen können und für dich selbst dann mitnehmen konnte.
Ja, eine Entwicklung. Ich muss ja sagen, ich bin ja selber auch eher der Lockere. Ich bin ja da jetzt eher der locker ist, wo es eher schauen, vor allem am Anfang vielleicht, dass du nicht zu immer auf schauen, dass du lustig bist, sondern schon auch die Mischung halt einfach finden. Ja? Und darum ist es gut, wenn du dir überall was mitnimmst. Ja? Also das mache ich nebenbei so Interview-Trainings, die Schulungen sozusagen auch mit Sportlern, Vereinen und so. Und da sage ich auch immer, klar, ich bin da jetzt da, aber es heißt nicht, dass alles, was ich sage, richtig ist. Ja? Nehmt euch überall was mit. Wenn nur eine Sache, zwei Sachen dabei sind, ist schon super. Ja? Ja. Dann bin ich schon sehr froh. Ja? Dann war ich nicht umsonst da.
Ja, wenn man ein bisschen was draus ziehen kann, dann ist das immer schön, wenn man halt auf der anderen Seite als Coach oder als Lehrer dann da stehen kann. Ja, genau.
Yeah.
Ja. Wer war denn für dich, oder nee, zuerst mal, was war dein allererstes Interview oder Gesprächs, wer war dein erster Gesprächspartner im Sportbereich, dann später irgendwann?
Das war eben ein Dreh, wo kurzfristig ausgefallen ist, damals bei Sky Sport News, wo das Youth League Austria Wien, und da habe ich nach dem Spiel quasi dann Interviews geführt. Wer jetzt der allererste war, weiß ich nicht mehr, aber es könnte der Peter Michael gewesen sein, der jahrelang dann es auch in die Fußball-Bundesliga geschafft hat und auch bei großen Vereinen gespielt hat und jetzt auch im Ausland spielt. Ja. Ich glaube, dass er war, ja.
Und an welches Interview, an welches Gespräch erinnerst du dich am meisten noch, aus positiver oder aus negativer Sicht?
Könnte jetzt so spontan, ehrlich gesagt, gar nicht sagen. Also es war nicht mittlerweile schon, natürlich erinnert man sich an als erstes kommt dann schon so Sachen, die einfach jetzt in näherer Vergangenheit einfach dann doch auch was Besonderes waren, weil für uns das dann doch neu war, dass wir die Champions League zeigen dürfen und du dann natürlich auch in den Stadien stehst, in den großen, ja, und dort natürlich dann auch Interviews führst und das sind natürlich dann auch Dinge, wenn du, sage ich einmal, die österreichische Fußball-Bundesliga jahrelang verfolgst und auf einmal steht dann trotzdem ein Thomas Müller, ein Manuel Neuer vor dir und du führst mit denen Interviews, ist es dann doch etwas anderes. Ja. Aber das war halt doch ein absolut so ein bisschen ein Highlight, wenn du einfach mal unten dann am Rasen stehst, Champions League Halbfinale, das Mailänder Derby und einfach einmal unten stehst und neue Ränge schaust und da denkt man schon einmal, das ist richtig, richtig cool. Ja. schon was Besonderes, ja.
Was war denn für dich das schönste Stadion oder Stadionerlebnis, das du bisher hattest?
Definitiv war es natürlich eben dieses Champions League Mailänder Derby und in der vergangenen Champions League Saison Derby Madrileño war natürlich auch das ganz Besonderes. Da war ich beim Rückspiel Atletico und das war wirklich eine ich war vorher schon zweimal bei Real sozusagen und im Bernabeu und muss ehrlich gestehen, bei Atletico die Stimmung war unglaublich.
Mit Pulisan war ja. Ja.
Ja. Also da ist zugangen, das war wirklich einzigartig. Also sowas habe ich noch nichts erlebt. Ja. Wobei ich kein Wiener Derby auch missen möchte von der Stimmung. Ja.
Was war für dich, also ich frage anders, hast du in Madrid das alte und das neue Bernabeu dann gesehen?
Ja, ich war nur im neuen.
Okay.
Ja. Genau, also Umbauarbeiten und es ist fertig.
Ja. Und die Metropolitano, also bei Atletico, die peitschen ja ihre Mannschaft extrem nach vorne. Ne? Kann ich mir vorstellen, dass das ein riesen Hexenkessel da drin ist. Ist das, wahrscheinlich ist es nicht 1:1 vergleichbar, aber so ansatzweise vergleichbar dann die Stimmung, wenn eben so ein Wiener Derby ist, Austria gegen Rapid?
Ja, also die Lautstärke ist so noch anders. Ist ja viel, viel mehr Leute in diesem Stadion.
Ah,
ja. Und natürlich auch die Heißblütigkeit, die natürlich auch durchkommt. Ja. Also es war, da erinnert man sich schon zurück, wenn man natürlich nach solchen Dingen gefragt wird. Ja.
Ja, ja. Hattest du auch denkwürdige Interview-Momente mit Trainern, mit bestimmten Trainern in der Champions League oder mit in Österreich?
Und mehr ist die Frage immer, was denkwürdig ist, gell?
Positiv wie negativ?
Nein, also so. Na, müsste jetzt lügen, wenn da irgendwas wäre, muss ich sagen. Also positiv wie negativ. Also, wir haben ja doch in der österreichischen Bundesliga, sage ich mal, es ist ja jeder anders und jeder ist speziell. Und es gibt natürlich ein paar Trainer, die sind in der Bundesliga seit 20 Jahren. Ja, mal bei dem Verein, egal. Aber die sind Institutionen, das sind trotzdem Legenden. Ne? Und die haben ja dann trotzdem eine lange Geschichte mit den Medien, eine lange Geschichte mit Sky. Und muss aber wirklich sagen, dass sie zu uns Jungen oder zu den Jungen mal natürlich auch selber einen Geben und Nehmen. Aber dass da quasi mögen sich auch die Zeiten verändert haben, aber dass es da eigentlich immer sehr, sehr respektvoll abgeht und eigentlich, dass man vorher und nachher plauscht und das eigentlich relativ unfallfrei sozusagen abläuft. Ja. Man hat früher andere Highlight-Schnitzel, die eben, wenn du auf YouTube schauen willst.
Ja. Es gibt ja auch immer wieder so Pressekonferenzmomenten, die einbleiben, sei es ein Klaus Augenthaler damals zum Beispiel, der gesagt hat, es gibt drei Fragen, ich beantworte sie fertig. José Mourinho hat auch ein paar von den denkwürdigen Dingern hinter sich oder selbst gemacht. Gibt es auch sowas in deiner Vita, die du erlebt hast in Pressekonferenzen, wo du denkst, boah, also das war jetzt ein Auftritt, den vergesse ich jetzt auch nicht unbedingt?
Ja, du natürlich in verschiedensten Dingen, aber eben auch zum Thema vorher. Also das ist halt schon etwas, was mir gelernt worden ist und das ich wirklich auch nach wie vor beherzige und so eine Grundregel ist, wenn ich in ein Interview hereingehe, dann schaue ich trotzdem immer noch einmal kurz in mich gehen und mir drei Dinge abrufen vor Auge. Jetzt blöd gesagt, wer steht vor mir? Das ist natürlich, da geht es ja nicht darum, erkenne ich ihn oder erkenne ich ihn nicht, sondern in welcher Punkt 1, in welcher emotionalen Verfassung ist er dort? Ja, natürlich, ja. Gewonnen, verloren, was hat er gerade am Spielfeld erlebt? Nur mal, wie kommt er, mit welchem Zustand kommt er da jetzt gerade vor mir? Und wie kann ich ihn anpacken? Ja. Das Zweite ist, in welcher physischen Verfassung ist er? Kommt der Spieler gerade direkt nach Abpfiff? Ist der Puls noch ganz oben? Ist er noch voll emotional mit dem, was er eben erlebt hat? Und der dritte Punkt ist sozusagen der Intellekt, ja, auch von der Sprache her, naja, es klingt jetzt blöd, aber es gibt ja auch Spieler, die aus dem Ausland kommen und zwar schon Deutsch gelernt haben, aber da musst du andere Fragen stellen, als wie einem, der
hier geboren ist.
Ja, klar.
Dort.
Klar,
das ist ein. Und diese drei Dinge, wenn du die in der Waage hältst und sollen die immer beherzigst, dann kommst du eigentlich gut durch, weil dann kannst du trotzdem wissen, wie weit gehe ich. Vor allem kennt man sich ja auch in der Bundesliga, weil natürlich, du willst natürlich, manchmal ist es kritisch, ja. Oder wir sind natürlich unabhängig, Sky, wir sind kritisch, ja. Das soll
ja auch würde mir sein, ja klar.
Anders hätte sind wir natürlich aber auch ein Unterhaltungssender, ja. Die Leute zahlen Geld für uns, ja. Zum einen wegen Qualität und zum anderen aber natürlich auch, weil wir, wenn sie unterhalten werden wollen, ja. Der Fußball, wir sind sozusagen ja auch immer so ein Satz, den man gerne hört von verschiedensten Vortragenden, an Spielern, Journalisten, wir sind alle in der Unterhaltungsbranche.
Ja,
heißt, ja. Ja, es ist natürlich auch so. Ja. Aber natürlich, wenn du sozusagen diesen Respekt denen entgegenbringst und vor allem weißt, wie weit du gehen darfst, das war natürlich auch was, was ich lernen habe müssen, dass natürlich nicht immer ein Schmäh angebracht ist, auch bei einem Interview, ja, weil in der natürlich jetzt den nicht so lustig findet, weil er gerade verloren hat oder vielleicht noch nicht, vielleicht morgen drüber lachen kann, aber noch nicht gerade jetzt in diesem Moment, dann habe ich diese drei Säulen, diese drei Punkte dann einfach nicht gut eingehalten. Ja.
Ja.
Das ist also wirklich so eine Grundregel, die ich gelernt habe und die ich immer wieder gerne auch weitergebe, ja, weil es mir jetzt noch immer wieder gern oder gut hilft, einmal kurz so zum Oberbrechen, bevor wir anfangen. Ja.
Wie blickst du als Sportreporter in Österreich auf das Konstrukt Red Bull insgesamt? Also es ist ja eigentlich, man kann sagen, in Österreich so hat das so ein bisschen gestartet mit RB, ist jetzt international groß aufgestellt. Blickst du da eher mehr kritisch drauf oder bist du eher auf der Seite, der sagt, hey, das hat so viele Chancen, das Ganze, und das gehört einfach jetzt zum modernen Fußball halt dazu, wie du gerade gesagt hast, Fußball ist auch ein Unterhaltungsmetier und nicht nur noch Tradition, in Anführungszeichen. Wie siehst du das persönlich und beruflich, das Konstrukt?
Sehr neutral, muss ich gestehen. Also so wie, ich kann natürlich da jeden Fan auch verstehen, der das nicht gut heißt oder der da vorher bei Austria Salzburg war, ja, aber im Endeffekt, ich habe da die komplett neutrale Sicht drauf, ja, weil ich da weder ein Fan oder sonst von irgendwem bin oder war, ja, und im Endeffekt muss man trotzdem sagen, dass Red Bull Salzburg sehr viel für den österreichischen Fußball getan hat, sei es einfach auch durch ihre Erfolge in der Vergangenheit. 5-Jahres-Wertung war ein Stichpunkt, wo der Meister jetzt bis auf diese Saison zuletzt eben auch immer einen Fixplatz in der Champions League hatte. Das hat es ja nicht gegeben. Ja, es hat ihn natürlich Salzburg am häufigsten beansprucht. Letztes Jahr war es schon Graz, ja. Die hätten sonst dadurch nie die Chance gehabt. Und jetzt kommt das Nächste durch die Akademie, die sie dort gebaut haben, diesen Weg mit jungen Spielern. Die haben so viele Spieler produziert, die sie natürlich nicht in ihre Mannschaft gebracht haben, die aber dann verliehen wurden auch und so auch das Niveau der Bundesliga gehoben haben eine Zeit lang. Also das ist mein neutraler Blick der Dinge ohne jegliches Fan-Tum drauf, wobei ich natürlich jegliche Diskussionen auch in dieser Hinsicht verstehen kann, aber ich mich überhaupt nicht daran beteilige.
Wie nimmst du das wahr insgesamt? Hat sich dieser Negativblick mittlerweile so ein bisschen also normalisiert, beziehungsweise ist ein bisschen abgeebbt? Hat man eine Akzeptanz gefunden?
Ja, es war sicher am Anfang mehr und ich denke jetzt auch mit der Zeit, sollte man dieses Thema jetzt einmal gut lassen. Wir sind jetzt seit 20 Jahren da, was soll man jetzt noch groß dafür reden? Ist wie mein Leben. Ja. Und wie gesagt, kann da jeden verstehen, der diesen Traditionsanspruch hat. Wirklich, wirklich. Aber die gibt es jetzt seit 20 Jahren Red Bull. Also jetzt sollte man das Thema mal rumlassen.
Irgendwann ist gut. Ich meine, Martin Deutschland ja ähnliche Dinge oder ähnliche Vereine mit Hoffenheim, mit Leverkusen, mit Bayer, mit Wolfsburg, mit VW. Und also es ist irgendwann ist auch gut. Das finde ich auch. Aber ich glaube, es wird immer einen kleinen Teil geben, der sich trotzdem darüber aufregt und der sagt, das gehört sich nicht und kann nicht sein. Aber das gibt es in so vielen Lebensbereichen. Das gehört, glaube ich, einfach dazu. Was war denn so im Tennisbereich so dein schönster oder schönster Moment, den du bisher hattest? den du erleben durftest?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, Tennis macht bei uns die deutsche Redaktion, weil einfach im Utschen das Sendezentrum ist. Ja. Und wir in Österreich machen jetzt nicht die große Anzahl daran, weil wir einfach mit Fußball komplett ausgelastet sind, wo wir es ja auch sozusagen, die ja dort eine eigene Tennisredaktion haben. Ja. Was haben wir gemacht? Vor ein paar Jahren haben wir die heimischen Turniere quasi übertragen, auch vor Ort. Das waren die größeren, eben das Wiener Stadthallenturnier und Kitzbühel. Und das war natürlich für mich als der ja auch nicht nur Basketball gespielt, sondern auch Tennis, was nach wie vor meine große Leidenschaft ist und eigentlich sich am längsten durchgezogen hat, weil ich das einfach immer noch mache und Basketball schon seit Jahren nicht mehr. Und das war einfach richtig lässig, dort vor Ort in der Stadthalle zu sein, in Kitzbühel zu sein, vor Ort mit einem Experten zu moderieren, Interviews zu führen. Das sind auch so Dinge, wo man dann, das ist jetzt wirklich schon ein paar Jahre her, aber es war zum Beispiel, ja, Dominik Thiem hat dort eben gewonnen, das Turnier, wie wir übertragen haben. Natürlich auch fast der erste Auftritt von Jannik Sinner in Österreich. Ja? Und der war damals, ja, was war er? Ich glaube, außerhalb der Top 50 hat er Wildcard bekommen und dazu geheißen, der wird einmal richtig gut. Also das hat so ein Unwille, der wird richtig gut. Und du denkst halt, ja, okay, ich finde auch, dass er gut spielt, aber gell, du interviewst ihn und jetzt ein paar Jahre später denkst du, stimmt, die haben recht gehabt, das ist wirklich richtig gut.
Würdest du denn gerne regelmäßig oder regelmäßiger, wenn du Tennis so als Leidenschaft hast, das auch kommentieren oder begleiten?
So als Zukunft gesehen. Das wäre sicher schön natürlich, ja. Wobei wir ja eben in dann, wie gesagt, hauptsächlich eben Interviews und Moderation. Mhm. Und dann ist einmal aufgekommen, weil wir durch die vielen internationalen Spiele brauchst du natürlich sehr viele Kommentatoren. Und wir haben damals den Deal gehabt, quasi auch mit den Deutschen. Kollegen, dass wir die Spiele von Dominik Thiem sozusagen selbst kommentieren aus Wien in Österreich. Mhm. Und da waren natürlich ein paar Partien. Das war dann aber schon die Phase, wo sozusagen die durch Verletzung etc. die Karriere durch ein Abklingen war. Also waren es dann auch nicht mehr diese großen Einsätze oder diese Häufigkeit. Und dann war es jetzt auch ein bisschen der Sebastian Ofner, aber der plagt sich leider auch mit Verletzungen. Deswegen ist vorher jetzt nie diese große Flut an Einsätzen. Habe aber wirklich also es macht riesen Spaß, muss ich wirklich sagen, hab mir dann gerne bereit erklärt, Tennis zu kommentieren. Fußball würde ich mir trotzdem nicht zutrauen, würde ich nicht machen, weil ich eigentlich nur die Dinge machen möchte, wo ich weiß, dass ich sie kann, sage ich mal, ja, weil das einem geholfen, weil wir doch für Qualität stehen. Und wie gesagt, Fußball, Tennis, da spiele ich selber sehr, sehr viel und da weiß ich, da habe ich auch Verständnis auch wirklich dafür. Und beim Fußball ist ja trotzdem viel Taktik etc. Und der Hut ab vor jedem Kommentator und Hut ab auch vor jedem Tenniskommentator, auch vor den deutschen Kommentatoren, denn das mit dem Privatleben zu vereinbaren, nicht so einfach, weil wir reden davon, in der Nacht kommentieren. Wir reden da nur, du kannst ja trotzdem nicht einen ganzen Tag durch kommentieren. Du redest da vielleicht von zwei Spiele oder wie auch immer, wenn wir das so gemacht haben, hintereinander. Naja, aber dann haben wir mal die zwei späteren Spiele am Center Court und du hast keine fixe Beginnzeit.
Ja, das ist dann wirklich Herausforderung, Challenge, das dann wirklich auch durchzuziehen.
Ja, okay, einfach nur mit Privatleben vereinbar, weil du rechnest mit, okay, gut, die ersten paar Spiele, die ersten zwei, das könnte, ja, rechnest, dauert mal Pi, ja, 1,5 Stunden. Ja, dann dauert die erste schon einmal, ne, 2 Stunden, 2 Stunden 30, die nächsten quälen sich wieder und auf einmal bist schon 2 Stunden, 2,5 Stunden sinnlos im Senderweg. Du weißt schon, wo ich meine, dass das überhaupt losgeht. Ja? Und da wirklich Hut ab vor den Tenniskommentatoren. Deswegen, auf der einen Seite die große Leidenschaft, auf der anderen Seite ist der planbare Fußball gar nicht so schlecht.
Ja, obwohl auch der kann sich ganz schön mittlerweile in die Länge ziehen mit den ganzen Nachspielzeiten, die immer länger werden und dann noch, wenn dann noch Verlängerung ist und Elfmeterschießen und alles, das kann ich auch zum Ziehen. Ne?
Aber das ist ja ganz was anderes. Gell? Ich, ja, das ist, was der du. Das war einfach mal ein Punkt, weil es ja natürlich auch immer so schön heißt, mal der steht dort unten, der kommentiert das und da steckt schon noch sehr viel dahinter.
Ja.
Also das geht da oft, glaube ich, oft auch ein bisschen unter. Ja. auch in Sachen Vorbereitung auf so eine Sendung und auch auf Interviews. Also da ist ja schon viel Besprechungen auch davor, viel Hirnschmalz, das in so eine Moderation reinfließt. Mhm. Welche Fragen stelle ich, wie nähere ich mich dem Thema, wie nutze ich die Zeit, die wenige, die ich habe, perfekt für dieses Thema aus. Ja? Und das sind ja auch Dinge, die ja dann oft gerne bei mir untergehen, weil ja auch wir natürlich über die schönen Seiten da sprechen, ja, und das ist alles so cool und so lässig, ja, ist es auch, aber es kommt ja auch nicht von irgendwo, es steckt ja auch wirklich eine Arbeit dahinter, ja.
Ja. Ja, und das sieht man meistens selten als Zuschauer oder ganz, oder eigentlich gar nicht, ne, bis ja alles eigentlich dahinter steckt, als bis dann mal das Ganze ist, ja, aufgegleist ist.
Und natürlich auch die vielen Stunden am Handy, weil du dort wieder irgendein Ergebnis checkst und dort diesen Artikel noch lest und wo du selber denkst, hey, das muss jetzt echt nicht sein, aber es ist dieser Drang. Zu Hause die Frau ein großes Verständnis, beziehungsweise auch hin und wieder kommt der Scheinwischer rüber. Lass nichts doch weg, wirklich. Das Handy jetzt.
Ja, endlich mal Ruhe, jetzt kannst du es endlich mal weglegen. Ja,
muss ich noch. Nein, das muss man nicht sagen, aber es gehört halt mal oft dazu, dass du halt trotzdem dann jeden Zeitungsartikel irgendwie auch lest. Also das mache ich in der Sendungsvorbereitung auch immer. Ja, also wir haben unsere eigenen Informationen von Sky, ja, da traue ich mich behaupten, dass wir sehr gut aufgestellt sind. Mhm. Und wir haben natürlich Analysebesprechungen, wo natürlich auch viel gesprochen wird, welche Analyse machen wir in diesem Vorbericht oder natürlich auch über die anderen Teams spricht, was könnte man im Studio aber besprechen, was man nicht der Szene hier zeigt. Also wir haben da schon ein großes Bild, in Flut an Informationen, aber trotzdem am Sendungstag ist quasi das Erste, was ich mache, wenn ich quasi im Studio bin und das sind 6 Teams, also 3 Spiele, dann lese ich quasi den Pressespiegel.
Ja.
Ob wir irgendwas versäumt haben, ob da noch irgendwie eine Regionalzeitung, die natürlich sehr nahe dran sind, da irgendwas hat, was uns entgangen ist. Ja? Und das gehört einfach dazu, ja? Zu einer seriösen Vorbereitung.
Ja, klar, das ist Teil der Vorbereitung, dass du dich intensiv und detailliert vorbereitest und möglichst wenig verpasst oder dir nachher nicht sagen musst, verdammt, hätte ich das noch gelesen, hätte ich das gewusst. Ja. Wer ist denn für dich als Tennis-Fan und Tennisspieler, wer ist der GOAT im Tennis?
Ja, da geht bei mir nur der Roger.
Nur gegen Roger?
Ja, das ist der Roger. Da braucht man gar nicht groß drum denken.
Ist das bei dir aufgrund seiner Erfolge oder auch hat das auch andere Faktoren? Weil es gibt ja viele, die sagen, es ist halt nicht nur so, wie er Tennis gespielt und was er alles geholt hat, sondern seine Art, einfach seine Gentleman's Art, ne? Die das auseinanderplanen.
Genau. Also brauche ich gar nicht fürs Haken. Es ist genau seine Art, die einmalige, geschmeidige Technik natürlich dazu und ist wirklich einmalig zu diesen, ich kenne ihn nicht natürlich, aber zu diesen, so wie es wirkt, den feinen Charakterzügen.
Das werden die Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer gerne hören, dass du das sagst. Wenn jetzt einer kommen würde, irgendwann morgen, übermorgen, nächstes Jahr, der sagt, du darfst dich nur noch auf eine einzige Sportart beruflich konzentrieren, den Rest musst du abgeben. Welche Sportart willst du da auswählen?
Ich würde dann, es ist der Football, weil ich dem trotzdem den Nächsten bin, einfach weil wir jetzt beruflich so viel mit dem zu tun haben. Ich würde es jetzt nicht ändern wollen, es passt alles so, wie es ist.
Gibt es etwas im Fußball-Business oder bei den Regeln und wie auch immer, das dich nervt, dass du sagst, das muss eigentlich geändert werden, weil es kann nicht sein und das ist geht in eine falsche Richtung oder sowas? Irgendeine Art?
Ich sage jetzt schon einmal, das ständige Kritisieren versuchen sie jetzt eh schon in den Griff zu bekommen. Also das ist natürlich schon etwas, wo man es das ich aus anderen Sportarten auch kenne, wo das nicht so ist. Mhm. Wo ich war mit Sky Sport News auch bei den Handballspielen sehr oft und auch bei der WM in Katar und bei der EM in Kroatien mal. Und das war wirklich, das hat mir beim Handball total imponiert. Da ist ein Pfiff, es kommt vielleicht kurz, hey, warum, was soll das? Aber der Ball wird sofort niedergelegt und es geht ab, nach hinten in die Deckung. Ja. Und das war's. Und da gibt es sonst nichts. Und für die Härte, die dort beim Handball ist, da das alles wegstecken und da gibt es keine Rudelbildungen de facto und eben, wenn Kritik geübt wird, dann gibt es aber sehr schnell eine Bestrafung. Das ist wirklich was, wo ich sage, da, das ist bei anderen Sportarten ganz eine andere Akzeptanz sozusagen, wobei es beim Fußball jetzt eben auch in diese Richtung geht, dass das eh schon, also ich meine, erkannt wurde ich und gehabt dann wirklich einen sehr, sehr guten Freund von mir, der kann sich so aufregen über Zeitschinden und Schiedsrichter Kritik, wenn ich mit dem Fußball schaue, es ist herrlich. Ja, also da habe ich den Kröten, dann hast du gar lieber einen Fluch und so zu selber. Und brauche ich gar nicht.
Ja, ich kann sagen. Ja. Muss ich sagen, das geht mir je nach Spiel und je nach Wettbewerb dann auch so, wenn ich dann denke so, ey Junge, das war jetzt nicht so dramatisch, das tu nicht so, als wirst du gleich sterben, in 2 Minuten stehst du eh wieder auf. Und ich habe auch schon hier im Rahmen des Podcasts auch mit Handballern sprechen dürfen und Moderatoren, die Kommentatoren, die im Handballbereich sind. Ich habe die auch gefragt, also wie kann das sein, dass ihr, das in eurer Sportart, dass da eben im Gegensatz zum Fußball, dass einmal kurz aufstehen, einmal kurz, wieso, und dann geht's weiter und im Fußball kriegt man es nicht hin. Und sie haben auch gesagt, da fragst du den Falschen, du musst die Fußballer fragen. Aber jetzt bin ich wirklich mal, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Das war ja nicht immer so, dass das so dieses Wehleidige, nenne ich es jetzt mal, oder? Also dieses Showmachen. Also es ist mühsam, ist mühsam. Ich glaube, für alle Beteiligten.
Definitiv, ja.
Wenn du so ein bisschen an deine sportliche oder berufliche Zukunft denkst, gibt es noch irgendetwas, gibt es etwas Bestimmtes, was du sagst, ob es jetzt ein Turnier, ein Highlight, ein Ort, ein Event ist, was du sagst, das will ich unbedingt in irgendeiner Art und Weise mitnehmen? Oder sagst du einfach, ich nehme alles mit, was ich kann und mal sehen, was kommt?
Ja, du, es sind sowieso Dinge, denke ich mir, die man überhaupt nicht beeinflussen kann. Mhm. Ja, also es ist schon bei uns, du wirst zugeteilt, ja, und zu den Spielen. Und also ich bin immer so gefahren, dass ich mich auf alles freue, was kommt. Und es ist so viel, so schnell gekommen, dass, wie gesagt, ich habe da jetzt auch keine großartigen Wünsche in dieser Hinsicht, weil de facto wirklich sehr, sehr dankbar bin für diesen Weg, den ich da jetzt schon gehen habe dürfen bei diesem Sender. Die Bundesliga-Sendung zu moderieren jetzt schon seit 4, 5 Jahren ist eigentlich schon Wahnsinn. Ja. Und die Europa-League-Sendung zu moderieren, in den Stadien zu sein. Und ja, schon cooler Weg mittlerweile auch, sozusagen mit 32 ein fast schon alter, erfahrener Kollege zu sein. Ja. Und das ist, macht wirklich Spaß in der Redaktion zum Arbeiten und wenn wir vorher über Vorbereitung etc. ja auch gesprochen haben, da stecken ja so viele Leute dahinter, da stecken ja, du machst ja nicht die Sendung alleine, gell? Du hast ja da, wir haben ja immer einen Leiter der Sendung, mit dem du ja quasi die Sendung planst, zusammenarbeitest, der natürlich hinter den Kulissen die Verantwortung trägt, so wie quasi ich im Studio für das, was da nach außen hin passiert. Hat er die ganze Kommunikation mit Regisseur, mit der ganzen Technik, mit den anderen Stadien, das zu koordinieren, ob der Interviewpartner eh da ist, mir das weitergibt, jetzt kannst du rausgeben, jetzt noch nicht und das dann natürlich minutiös so ein Sendungsablauf geplant wird und mit dem wird, mit diesem Leiter der Sendung wird natürlich dann auch in der Vorbereitung sehr viel zusammengearbeitet, welches Thema machen, ob wird man machen. Und die kommen ja oft fast zu kurz weg, weil sie halt nicht sichtbar sind.
Ja. Ja, weil sie halt hinter der Kamera sind, aber trotzdem mit einer der wichtigsten Bestandteile sind.
Ja. Dass das Wort läuft, ja.
Wenn wir gerade bei hinter der Kamera sind, würde ich noch gern dich fragen, wie hast du dich gefühlt, als du das erste Mal vor der Kamera für eine Sendung standest? Warst du extrem aufgeregt oder warst du eher so, hey, lass mich endlich vor die Kamera, ich habe jetzt richtig Bock drauf?
Nein, ich muss sagen, also ich neige überhaupt nicht zu Nervosität oder Ballantenfieber, also das wirklich gar nicht, das da lüge ich auch nicht, also das, dann glaube ich wirklich einfach diese lockere Art, sage ich mal, die dann doch für mich halt, sage ich mal, steht, ja, dass das irgendwie natürlich locker ist, ja, weil ich es halt einfach so mache und das sehr gut das Ganze ausblende und quasi das Gespräch so führe, wie würde ich es jetzt zu Hause führen sozusagen. Ich muss aber wirklich gestehen, vor der ersten Bundesliga-Sendung war ich schon nervös. Mhm. Aber eigentlich nur, wir haben immer so ein Stand-up quasi solo, wo du begrüßt und kurz die Themen des Tages sozusagen alleine anmoderierst. Da war ich wirklich, da bin ich wirklich konzentriert auf, bring die ersten 2, 3 Sätze unfallfrei rüber, dann kommst du gut rein in die Sendung und dann passt. Und da war ich eben konzentriert auf, bring diese ersten 2, 3 Sätze rüber, damit es passt. Dann hast du natürlich die lustigen Kollegen, die vor der Sendung nur sagen, ja, wird es schief gehen, gell? Und die dann halt wieder Schmäh führen. Und normalerweise ich der Erste, der dort super reagiert, aber da war ich so, und in der Corona-Zeit bin ich auch eingesprungen in der Champions-League-Sendung, was natürlich die größte Sendung ist als Moderator. Da war ich auf das erste Mal. Da war ich eigentlich am nervösesten, dass das quasi funktioniert, weil einfach das Studio in München, das Champions-League-Studio, ist schon eine andere Hausnummer, einfach von der Größe, von den Dimensionen her. Und da war aber, wie gesagt, auch nur der Beginn. Sobald ich dann drin bin, und das ist auch immer so ein Tipp, den ich gerne gebe, für wen der Beginn, schau, dass der Anfang sitzt, weil dann hast du schon mal ein gutes Gefühl und dann schleppst nichts mit. Das würde ich sagen, wo du nachdenken könntest. Mhm. Ja. Und wenn sowieso ein Fehler passiert, ja, es ist menschlich.
Fehler gehören dazu.
Also das sind also Dinge wie Versprechen oder so, weil es gibt ja manche, die sehr perfektionistisch sind und so. Da muss ich sagen, in Sachen Versprechen habe ich diesen Perfektionismus nicht, weil das ist für mich sozusagen das Natürlichste, sich zu versprechen. Mhm. Und da bin ich eigentlich auch froh, dass ich das nicht habe, weil das tankiert mir dann auch im nächsten Satz, in den nächsten Themen überhaupt nicht. Mhm. Oder irgendwie nie verhaftet oder so.
Ja, ja. Einfach weitermachen und sich nicht anmerken lassen und genau.
Ja, ja. Oder guter Lachen. So.
Genau.
Oh, also das
gehört auch dazu, ja.
Ich weiß noch, dass ich wirklich an Allerheiligen und natürlich die Österreicherinnen und Österreicher die Friedhöfe besuchen, dass quasi ich dann irgendwie hingewiesen habe, dass da auf den Kanälen 2 und 3 jetzt die Vorberichtbestattung beginnt. Ja, der Vorbericht. Gut, weiter lachst drüber und sagst so. Aber das.
Hast du dann da Kritik gekriegt oder einfach Kritik, aber Feedback nicht, oder?
Also so Dinge verändern, würde ich halt sagen, ja, was soll ich machen?
Das ist passiert. Das war gerade passend an dem Tag.
Ja, genau, also so habe ich, weiß nicht mehr, wie ich es abgehauen habe, dann Dinge, aber ich habe einfach gesagt, ja, cool, ist spannend, irgendwie, aber weiter geht's.
Michael, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst bei Sportsfreunde, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über dich, deinen beruflichen Weg zu sprechen. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr gefreut.
Danke, mich auch.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.